So. Ich habe mir nur so ein paar Sachen aufgeschrieben, über die wir reden können. Das Mikro läuft auch schon.
Du bist aber sehr leise.
Bin ich leise?
Von mir aus gehört.
Das Gute ist, ich nehme uns getrennt auf. Ich kann das nachher auch alles korrigieren.
Okay, na, dann ist er noch. Hauptsache, du bist gepegelt vom Pegel her.
So.
Aber sehr viel Rauschen ist da ja nicht drauf. Also.
Nee, Rauschen ist kein Ding.
Gut.
Hörst du mich gut?
Ich höre dich gut. Ja, ich höre dich, aber du bist leise.
Du hörst mir, ja. So ist das. Ich kann mich noch ein bisschen hochziehen. So. Ich muss erstmal kurz ankommen. Ich weiß ja auch schon, worüber ich mit dir zuerst sprechen will, Hans. Hallo, Hans.
Hallo.
Worüber wir eigentlich nie gesprochen haben, ist, wie wir uns irgendwie nicht so richtig kennengelernt haben oder ein bisschen. Das war eine Automatenbar. Mhm.
Ich kann mich auch genau erinnern, bei welchem Track.
Ja?
Ja.
ich kann ja kurz sagen, was in meiner Erinnerung die Automatenbar war. Und dann kannst du das korrigieren, historisch. Also, ich habe ja damals, wann war denn das? So vor 5, 6, 7, 8 Jahren, 9 Jahren, ist schon ein Weilchen her, habe ich noch in den Hackschen Höfen gewohnt, als es noch nicht so richtig cool war, in den Hackschen Höfen zu wohnen. Und ich wohnte da ja auch schon seit vor der Wende. Und aber irgendwie war es, fing es an, merkwürdig zu werden in der Gegend und man suchte nach angenehmen Plätzen, um mit dem Laptop zu arbeiten. Das war so diese, also für mich war das so die Zeit, in der man anfing, wirklich mit dem Laptop außerhalb arbeiten zu können. Und irgendwie bin ich auf die Automatenbar gestoßen, ich glaube sogar im Internet, und habe gesehen, Mensch, hier ist ja echt ein paar Meter entfernt, gibt es irgendwie einen Ort, der heißt Automatenbar, und irgendwie kann man sich um eine Mitgliedschaft bewerben für 20 Mark im Jahr oder irgendwie so, um eine
Euro
war das schon, natürlich Euro, um irgendwie eine Chipkarte zu bekommen. Oder eine Zugangskarte war gar nicht mit Chip, sondern ein Magnetstreifen. Genau. Das klang auch schon sehr interessant. Und irgendwie gab es eine Webseite, wo man irgendwie Fotos sah. Es war, glaube ich, sogar live. Mhm. Und war irgendwie abgefahren. Also habe ich das irgendein Formular abgeschickt und fing an hinzugehen. Irgendwer hat mich, glaube ich, auch einmal mit hingenommen. Und die Automatenbar war an der alten Schönhauser, Neue Schönhauser, da an der Ecke.
Ecke Münzstraße.
Genau, Ecke Münzstraße. Und da war früher die Eisdiele drin, an der ich immer Eis geholt habe, wenn ich meinen Bruder vom Kindergarten abgeholt habe. Deswegen also ich verband damit schon irgendwie was. Und das Abgefahrene war, es war eigentlich ein relativ kleiner Raum. Man ist in den reingekommen und der war nach außen hin verspiegelt. Also wenn man reingucken wollte, ging es nicht. Man spiegelte sich halt nur, wenn man in dieses große Schaufenster gucken wollte. Und wenn man reinkam, kam man in einen relativ minimalistisch kargen Raum, in dem mehrere Automaten standen. Es war auch klar, warum es Automaten heißt. Und man sich eigentlich nur hinsetzte, seinen Laptop aufklappte, Musik hörte, Dinge aus dem Automaten konsumierte und tat, was man so am Laptop tut. Und dabei aber in diesen Genuss kam, rauszugucken, völlig unbeobachtet zu sein. Und für mich war immer das Lustigste, wenn Leute anfingen, diese verspiegelte Fläche zu benutzen, um sich aufzuhübschen. Also man saß da ja wirklich so 20 Zentimeter vor, arbeitete an seinem Laptop und ab und zu zog irgendwie jemand seinen oder ihren Lippenstift nach, wenn man so dahinter saß. Das gipfelte für mich in der Toilette, in der Automatenbar, die auch eine verspiegelte Scheibe hatte. Und es war für mich sehr gewöhnungsbedürftig, sie zu benutzen, weil man saß drin, konnte komplett rausgucken und musste in diese Technologie Verspiegelung vertrauen. Man ist dann also beim ersten Mal bin ich, glaube ich, dreimal rein und rausgegangen, um sie zu gucken. Funktioniert. Genau. Und die Automatenbar, es fanden ab und zu abends irgendwelche DJ-Events statt. Irgendwie, war ich nicht oft. Irgendwann mal Zweiraumwohnung habe ich mal irgendwie, die da irgendwie aufgelegt haben. Das war für mich auch gar nicht so wichtig. Für mich war das einfach nur so ein schnell erreichbarer Ort, wo man ungefragt sitzen konnte und die Leute, die da waren, irgendwie auch nicht komisch geguckt haben, weil man da so irgendwie so rumhing und einfach nur so auf seinen Laptop starrte.
Was ja heutzutage in manchen Lokalen ja sozusagen auch Pflicht ist, dass man in seinen Laptop guckt. Aber die, also die Personalfreiheit der Automaten war, die ist natürlich der wesentliche Punkt gewesen. Klar. Also das ist so ein, es gab niemanden, der da irgendwie die Tür bewacht hat oder so. Mhm. Das war, wir hatten am Anfang auch 24 Stunden auf. Man konnte sich auch so in diesen Raum so zurückziehen, weil der Wahnsinn am Hackeschen Markt, der war ja damals schon echt. Ja. Also so. Das war ja schon so eine Gegend, in der man sich eigentlich als Anwohner fast schon nicht mehr wohlgefühlt hat. Oder zumindest man musste schon relativ klar über diese ganze Touristenmasse hinweggucken können. Ne?
Ja. Also in den Hackeschen Höfen, die ich gewohnt habe, da gab es ab 22 Uhr wurde abgesperrt und es gab Wachschutz. Ja. Was ich erst schlimm fand und dann aber gut, ja.
Mit gutem Grund. Ja, ich meine, der andere Punkt an der Automatenbar war natürlich auch die allgegenwärtige Überwachung. Mhm. Denn die Überlegung, die dahinter stand, war, wie kann man diesen Automatenbetrieb durchführen, ohne die ganze Zeit aufzupassen, dass da nichts passiert. Und die Lösung war, dass das Ding halt vor allem immer mit Kameras. Man konnte also in diesem Raum nicht unbeobachtet sein. Das wurde alles aufgezeichnet und das wurde auch alles im Internet zugänglich gemacht. Mhm. Wir hatten auch Außenkameras, die wir da so mehr oder weniger illegal angebracht haben, weil das Haus unter Denkmalschutz stand und da gab es also relativ viel Zerrei, aber jedenfalls und ich war da auch relativ spät zugestoßen, nachdem eigentlich diese ganze Designnummer schon erledigt war und hab dann da diesen Computerüberwachungskram, das war so mein Ding.
Hast du dich ausgelebt?
Da habe ich mich dran ausgelebt, ja. Also das fand ich interessant und es war halt auch so ein Raum, in dem man dann sich zurückziehen konnte und auch unbeobachtet war und machen konnte, was man tatsächlich wollte. Mhm. Manche Leute haben aber auch nicht geschnallt, dass da Kameras sind. Also das war nicht jedem so unmittelbar einleuchtend. Und da kann ich auch eine schöne Geschichte zu erzählen, weil es war nämlich so, einmal haben wir nachts... als wir morgens kamen, haben wir einen riesen Graffiti an der Wand gefunden. Mhm. Ein riesengroßes.
Drin.
Mhm. Also irgendjemand musste in der Bar gewesen sein und die Wand beschmiert haben. Und da wir ja eine lückenlose Vollüberwachung hatten, haben wir dann also nachgeguckt, was da los war letzte Nacht und haben gesehen, dass also die Party zu Ende war und die Leute sind alle gegangen und irgendwie ein Pärchen ist da geblieben und hat erst geknutscht und dann hat er den Stift gezückt und hat die Wand vollgemalt. Und dann war auch relativ einfach zu ermitteln, wer das war. Mhm. Und dann sind wir bei dem im Büro aufgelaufen und haben uns da vor ihn hingesetzt und haben gesagt, dass das nicht geht. So, also ihm war das, also wir waren nicht angemeldet, so kamen da zu dritt und saßen dann vor ihm. Er ist einer der Chefs da in dem Laden gewesen. Das war für ihn eine ausgesprochen unangenehme Situation. Wir haben ihm dann klar gemacht, dass das nicht möglich ist und dass er dieses Graffiti da wieder entfernen muss. Und daraufhin hat er halt sich da am Wochenende hingestellt und das wieder zugemalt. Also für uns war das es gab eigentlich nie Ärger. Die Bar lief, ich glaube, anderthalb Jahre, zwei Jahre oder so. Es gab nie irgendein nennenswertes Problem, außer natürlich mit der Polizei, wenn Partys waren und so weiter. Ja. Also so das Übliche, was man als Veranstalter hat. Außer diesem Ding und in diesem Fall, wo wir halt auch eine echte Beschädigung hatten, hat uns die Überwachung. Also das war genau das, was dann dazu geführt hat, dass wir diesen Missstand auch aufklären konnten. Oder
wurde das denn sonst thematisiert, dass Kameras drin sind?
Mir war es ja sehr allgegenwärtig so. Mhm. Und ich wusste auch, dass es die gab, natürlich, weil ich auch sozusagen für den Betrieb verantwortlich war. Die Bar wurde viel von Kiffern benutzt, die das aber auch wussten. Es wurde auch ein bisschen so in kleinen Mengen Dope gedealt, aber so in überschaubaren Rahmen. Die Leute haben da Drogen benutzt. Mhm. So. Und das hat niemanden gestört, dass man das auch sehen konnte. Also es gibt dann Bilder, wo man irgendwie, da gab es eine Kamera, die hat auf den Tisch geleuchtet. Es gab diese Bank, mhm. wo man durch die Scheibe auf die Straße gucken konnte und man selber nicht gesehen wurde. Und da gab es eine Kamera, die guckte auf den Tisch und man konnte häufiger mal so Bauvorgänge im Kameralog nachsehen. Und wir haben das Log halt auch veröffentlicht. Also es gab immer, wie du hast erzählt, gab im Netz immer die Möglichkeit, sich einfach einzuloggen und zu gucken, was ist passiert, was war. Das war kein, das hat sozusagen dem Sozialen da nicht geschadet und hat auch der, das war nicht irgendwie Gegenstand von irgendeiner sozialen Änderung in dem, wie wir miteinander umgegangen sind oder warum die Bar dann zugemacht wurde oder so, das hat alles überhaupt gar keine Rolle gespielt. Das war eigentlich echt nur so war es halt, so war dieses Setting. Also ich glaube, das hing eben aber auch damit zusammen, dass dieser Raum und diese ganze Installation, dass die sehr stark kopflastig war. Mhm. Da war also nichts sozusagen, es war nicht so, wir machen einen Raum und ach, was machen wir jetzt, da hängen wir Kameras auf, sondern es war halt ein Konzept. Ja. Und deswegen wurde das Konzept auch nicht in Einzelheiten irgendwie diskutiert oder so. Das war klar, so funktioniert diese Bar. Und
es war kein basisdemokratisches...
Nee, ganz und gar nicht.
Also du hast ja gesagt, dass das mit den Kameras keinen Einfluss hatte. Also für mich hat es den positiven Einfluss gehabt, dass ich halt einfach gucken konnte, wer da ist. Mhm. Also das war halt einfach so, was ich heute mit Latitude mache vielleicht oder Foursquare. Mhm. Diese einfach gucken, ist schon jemand da und dann, ach ja, und dann, oder auch gucken, ob keiner da ist. Manchmal wollen wir einfach alleine sein. Und das fand ich schon, genau, das war was Besonderes. Also dieses, der Ort war jetzt auch nicht weit entfernt, aber so dieses, er rückte damit noch näher ran, ne? Weil es war so wie mal kurz die Tür aufmachen und irgendwie reinschauen. Genau, und da habe ich auch relativ viel Zeit an dem Mame Mart verbracht, was man, glaube ich, kurz erklären muss. Da war es ein Spielautomat?
Genau, ja, genau. Wir hatten ja eine Arcade-Kiste dazu stehen.
Genau. Mhm. Und ich glaube, auf der liefen nur ganz wenig Spiele. Kurz Arcade-Maschine, alte Spielmaschine war da, die aber irgendwie ausgehöhlt war. Ich glaube, es war keine Originalmaschine.
Lass mich mal kurz nachdenken. Es war ein Stand-up-TV-Spielgerät mit einem Original-TV-Monitor. Genau. Ich hatte da einen riesigen VGR-Monitor eingebaut. Na, genau. Und dann war da ein PC drin und auf dem PC lief irgendwie, ich glaube, immer nur ein Spiel. Also wir hatten...
Ich weiß auch welches, ja.
Pengo war das, oder?
Ja,
natürlich. Ja, klar, aber da gab es auch noch, also wir hatten auch noch andere Galaxien und Gallagher und halt so diese 80er-Jahre-Coin-Ups. Ja. Es ist halt auch schon eine Weile her, da gab es noch nicht so tolle Menüs, mit denen man irgendwie 1 Million Spiele auswählen konnte. So, und das war so, es gab auch dann so eine Zeit lang so kleine Meisterschaften und natürlich wollte man immer in der
Highschool. Da war ich nicht geladen.
Nee, so eben, du weißt schon.
Ja. Mhm. Genau. Ich habe da auch wirklich viel Zeit mit einem Freund verbracht und Pengu gespielt und die Zwischenlevel-Tänze immer einstudiert. Die sind ja das Wichtigste an dem Spiel. Das war für mich auch das erste Mal, dass ich stressfrei an so einem Automaten spielen konnte, weil das erste Mal, dass ich überhaupt damit in Berührung kam, war noch zu DDR-Zeiten im FEZ. Mhm. Wir hatten ja in der DDR, gab es ja auch Spielautomaten.
Polyplay.
Genau, Polyplay. Und da gab es so, ich weiß nicht, wie viele Spiele es waren, 4 oder 6. Da gab es irgendwie Hase und Igel, so ein Skiabfahrtspiel. Und Hase und Igel war ja wirklich Pac-Man, aber eben mit Hase und Igel. Und da hat man, ich glaube, da hat man mal 50 Pfennig reingesteckt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber es war natürlich Stress als Kind, wenn man da Geld reinstecken musste. Und genau, das war das erste Mal, dass man an so einem Automaten eben nicht unter diesem mein Geld ist gleich zu Ende Stress spielt. Und es hat relativ viel Spaß gemacht. Also auch, weil dieses Stehen an dem Automaten ist irgendwie ein guter Zustand. Mhm. Also das klappt einfach irgendwie, ne? Man steht ja so zu zweit. Pengu ist ja jetzt eigentlich nicht ein Spiel, das man wirklich gegeneinander spielt. Man guckt sich eigentlich eher beim Spielen zu und ärgert sich, dass man schlechter war als der andere. Aber es war wirklich unterhaltsam und rundete so ein bisschen das irgendwie noch ab. Also es war so dieses da arbeiten, trinken und spielen. Mhm. Das war so eine gute Gesamtkombination. Warum habt ihr zugemacht damals?
Naja, ich meine, die Bar war zwar Führer los sozusagen und lief ohne Betreuung, aber man musste halt trotzdem jeden Tag hin und das die Organisation dessen wurde halt zunehmend schwieriger, weil irgendwie die Leute dann keinen Bock mehr hatten und irgendwann war es dann einfach ausgelutscht. Also der Reiz des des Neuen war dann weg, so und zu bauen war auch nicht mehr in dem Sinne irgendwas. Also war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo alle, die mitgemacht haben, auch gesagt haben, jetzt haben wir einfach keinen Bock mehr, zumal es natürlich auch Geld gekostet hat.
Ja.
Also die Finanzierung hatte damals der Gerian gemacht, der hatte halt Geld und hat sozusagen das bezahlt.
Mhm.
Aber das, die Mitgliedsbeiträge haben das eben kaum den laufenden Betrieb gedeckt und insofern war dann irgendwann einfach auch der Punkt, wo das die Leute, die das machen mussten, einfach für sich nicht genug daraus gezogen haben.
Gab es ein apropos Geld, gab es einen Grund, dass man in der Automatenbar immer Geld wechseln musste? Es gab einen Geldwechselautomat, da musste man in Automatenbar Geld wechseln, bevor man an den Automaten bezahlen konnte.
Ja, das also naja, der Grund war, dass wir ansonsten die Münzprüfer hätten auswechseln müssen von den Warenautomaten und das war so, ich weiß nicht genau, ich glaube, das war der Grund.
Ja, das macht Sinn. Also wir haben ja in der Seabase gibt es ja auch zwei Automaten. Da weiß ich auch, das ist halt ein Thema, wenn man vor allen Dingen alte Automaten kauft, dass die Münzprüfer dann irgendwie, klar, ob sie jetzt Euro oder D-Mark-Münzen unterstützen und ob man sie irgendwie umkonfigurieren kann. Ich habe mir reingeguckt, aber das machte Sinn. Aber das irgendwie war das auch, das passte irgendwie dazu. Deswegen war es so ein bisschen Outer Space. Also dass man auch erst noch die Währung und dann hatte man halt auch mal so ein bisschen Automatenbargeld in der Tasche.
Ja? Genau, ja. Wir haben ja dann auch noch eigene Münzen prägen lassen und so. Also es war schon so, hat schon Spaß gemacht, aber es ist halt so, dass das an so einer Sache dann irgendwann die Entwicklung nicht mehr weitergeht. Und wenn man dann alles gemacht hat und so und es nur noch darum geht, so ein Konzept über die Zeit zu bringen, dann ist irgendwann da die Luft raus.
Ja. Das ist spannend. Also so habe ich es gar nicht betrachtet. Ich dachte irgendwie, wäre so üblicher Vermieterstress gewesen oder so damals, was ja auch gepasst hätte zu der Gegend.
Ja, der hat uns auch gekündigt.
Ja.
Also wir hätten wahrscheinlich auch nochmal verlängern können und haben dann auch überlegt, ob wir woanders was aufmachen wollen, aber das war irgendwie war die Luft raus.
Die Geschichte war auserzählt, würde ein Autor sagen.
Ja, so. Genau.
Ne, das ist gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Erinnerung. Was ich noch gesehen habe, es gab irgendwas noch, eine mobile Automatenbar-Installation oder irgendwie sowas?
Ja, wir haben dann noch einen extra Automaten gehabt, der eine Bar angeschweißt hatte und haben dann auch noch so eine abgesetzte Computerinstallation gemacht, wo dann die Bilder ausgetauscht wurden zwischen der mobilen Bar und der festen Bar und sind damit so über 1, 2, 3 Festivals getingelt. Was auch Spaß gemacht hat. Aber letztlich so das hatte mehr so die Designrichtung und weniger es gibt ein Setting, was in einer gewissen Art und Weise funktioniert und aufgestellt ist und was die Leute über eine längere Zeit auch nutzen können. Insofern war die mobile Automatenbar, das war auch so ein, das war Spaß, aber es war nicht auf Dauer angelegt.
Verstehe schon. Also Kunstfestival-Installation.
Genau, Kunstfestival, ja. Medienkunst. Also die Gründer von der Bar sind halt auch so Medienkunstleute.
Ja.
Wie Somat, die machen so.
Ah, ja. Ne? Genau. Und wo stehen die Automaten jetzt? Gibt's die noch?
Ja, in irgendwelchen Lagern. Ich habe auch noch irgendwie Zeugs davon. Das gibt's nicht mehr wirklich. Also.
Ne, ich habe lange Zeit habe ich immer gehofft. Ich habe immer noch auf die Webseite geguckt. Vielleicht steht da jetzt eine neue Adresse. Dann wuchsen aber auch die Cafés, in denen man rumhängen konnte mit seinem Laptop. Obwohl ja mittlerweile gibt es ja diese Gegenbewegung. Es mittlerweile ja so Türschilder gibt, Laptops verboten. Und ich glaube, ihr habt gerade hier in der großen Hamburger gibt es ja das The Barn und dieses Café und das hat, glaube ich, gerade noch eine Filiale aufgemacht im Prenzlauer Berg und da gibt es dann, glaube ich, auch so Zonen jetzt, hier darf man Laptop benutzen und hier nicht vorne gibt es wohl auch ein Poller, das noch als nächstes, damit man keinen Kinderwagen reinschieben kann. Sehr sympathisch.
Herrlich.
Meine Frau hat sich wirklich aufgeregt wie ein Rohrspatz darüber. Nicht, weil sie reinweist, sondern weil sie es gelesen hat. Und sowas bringt sie immer sehr schön an Rage zurecht, finde ich. Ich finde das ja mal toll. Also kulturwissenschaftlich interessant, wenn so Geräte benutzt werden, um menschliches Verhalten zu beeinflussen. Also halt so ein Poller gegen Kinderwagen. Das ist aber schon drastisch. Also, aber das ist ja eh so ein schöner nicht enden wollender Streit. Genau, aber das, ich glaube, vor ein paar Jahren habe ich das erste Mal draußen an einem Restaurant so einen Aufkleber gesehen, wo so ein durchgestrichener Laptop drauf war.
Ja, das gab ja dann auch eine Zeit lang irgendwie Aufkleber, dass man irgendwo nicht telefonieren darf, aber ja. Letztlich ist das so eine Sache, die dann auch nochmal anschwillt und dann verschwindet das und irgendwann hat sich der Technikgebrauch im gesellschaftlichen Leben eben einfach etabliert und es gibt auch soziale Normen dafür, die nicht mehr durch Schilder dieser Art erzwungen werden müssen. Also das ist eigentlich irgendwie albern. Ich meine, das ist genauso wie mit im Sitzen pinkeln. Da gab es dann, also es gibt zwar immer noch diese Aufkleber, aber genau genommen ist das jetzt nicht mehr so was durch Aufkleber erzwungen wird, sondern das begreifen dann die Menschen irgendwann, dass es nicht überall opportun ist.
Ja. Es ist auch, ich finde es auch immer ein bisschen befremdlich, wenn ich bei jemandem privates zu Hause bin und dann dort so ein Aufkleber, also so vor allen Dingen so ein gekaufter Setz dich hin Aufkleber.
Was hat denn der für Gäste, denkt man dann?
Ja, na, was hat denn der für Gäste? Und das ist halt auch eine merkwürdige Art, mit seinen Gästen zu kommunizieren. Ja, also
ja, ja.
Es ist ja eine Mitteilung, die man da macht an der Stelle. Und durch so einen gekauften Maßregelungsaufkleber etwas mitzuteilen, ist irgendwie merkwürdig.
Ja, ja, aber ich meine, letztlich ist es halt irgendwie auch der Ausdruck also eines gewissen Lernprozesses.
Ja. Ne?
Bis sich soziale Normen so richtig etabliert haben, braucht es manchmal eben einfach der Zeichen, die eben sagen, so, das wollen wir und das wollen wir nicht. Das ist also.
Also ich finde, also ich habe ja den Anlass habe ich ja schon verstanden. Ja, also es, die Kaffeekultur, Kaffee ist ja eher ein kommunikativer Ort gewesen. Also vor ein nicht?
Nee.
Ah, das ist sehr spannend.
Das glaube ich überhaupt nicht.
Aha.
Warum? Also ich gehe ja nun schon lange in Cafés und die Begegnung zwischen Fremden in Cafés ist für mich die absolute Ausnahme. Also man kommuniziert mal, aber so zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, also Kaffeehauskultur in Wien, ist nichts, was da setzen sich die Leute hin und holen sich vier Zeitungen und lesen die durch.
Ja.
Und jetzt sozusagen zu postulieren, dass ein Computer da was ganz anderes wäre und die Leute irgendwie in einer anderen Art und Weise im Café das Café benutzen lässt, das ist das halte ich für Quatsch. So ist es nicht. Und vielleicht steht da auch mehr der Wunsch hinter, mehr Getränke zu verkaufen. Und wenn jemand irgendwie sich da hinsetzt mit seinem Laptop und an einem Mineralwasser 5 Stunden nuckelt, dann ist halt das mit dem Umsatz nicht so gut. Ich meine, das ist natürlich ein Problem, aber das ist was unterscheidet einen Computer von einer Zeitung, die man liest, eigentlich gar nichts. Und
Kaffee, ich habe jetzt nicht an Wiener Cafés gedacht, das stimmt. Also ich dachte jetzt, dass man, also früher war meine Assoziation mit Kaffee eher, da geht man mindestens zu zweit hin, um einen Kaffee gemeinsam zu trinken. Aber ja, klar, also das Bild, den Stereotyp, den ich von einem Wiener Café habe, ist lauter Menschen, die mit Zeitung sitzen und sich nicht unterhalten. Und da, dem kommt das natürlich näher. Und ich gebe dir völlig recht. Also, dass natürlich da einfach eine Umwälzung stattgefunden hat und man natürlich auch diesem früher war alles besser hinterherhing. Nun sehen Menschen auch nicht immer besonders hübsch aus, wenn sie auf dem Bildschirm starren. Ich glaube, das spielt ja wirklich eine Rolle. Also, weil wenn du in so einen Raum kommst, wo Leute mit Laptops sitzen, die sind ja unglaublich fokussiert. Ich finde noch fokussierter, als wenn sie eine Zeitung lesen. Man hat so diesen Laptop-Blick, ne? Der ist ja so, der ist da, und dann wird man so leicht bläulich angeleuchtet und so. Und das ist so, du merkst, derjenige befindet sich gerade völlig woanders. Mhm. Also der ist einfach nicht mehr anwesend. Und damit mussten wir schon lernen, ein bisschen umzugehen. Es gibt aber ja anscheinend, wie man merkt, am The Barn noch genug Orte, wo man das irgendwie nicht will. Und ich glaube, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, dass sich daran gewöhnt.
Ja, aber ich glaube auch, dass so eine, also so diese Gegenbewegung und The Bahn und so, das ist so dieser Hipsterism-Sache, wo irgendwie es darum geht, sich möglichst abzuheben vom Mainstream durch sichtbare Zeichen. Und dazu gehört heutzutage eben auch, dass man sich davon abhebt, dass die Leute mit dem Computer irgendwo rumsitzen. Das ist ja irgendwie genau das Gleiche, wie sich ein zu kleines kariertes Shirt und hässliche Hosen und so, also so zu klein wie das Hipster-Style ist. Ich meine, das muss halt auffallen. Und vielleicht ist das einfach auch nur so, also ich finde irgendwie so ein bisschen, naja, ich zuck darüber die Schultern. So. Inzwischen kann man, ich genieße das eigentlich, dass ich heutzutage in jedes beliebige Restaurant, Café, überall hingehen kann, meinen Rechner aufklappen und wieder zuklappen kann und da nicht alleine bin. Das habe ich halt früher auch schon gemacht. Mhm. Aber inzwischen ist es eben einfach so eine Sache, wo ich nicht mehr auffalle, und mir ist es eigentlich ganz lieb. Ich brauch nicht unbedingt, ich mache das nicht als Demonstration meines Besonderseins, sondern weil ich eben einfach ein Geek bin und meinen Computer brauche und da eben mit arbeite so. Und genauso ist es da mit der Mobiltelefoniererei eigentlich auch. Ich meine, da war am Anfang, ja, wenn du da irgendwie in der Straßenbahn telefoniert hast, dann bist du angeguckt worden wie irgendwie, ja, weiß ich nicht, was soll das denn? Und heutzutage machen alle das. Ja. Und heutzutage laufen alle mit irgendwie einem kleinen Computer vor der Nase rum und stolpern. So, das ist
laufen. Ja, das passiert mir auch regelmäßig. Und dabei immer diese Angst, das teure Telefon vergeht.
Ja, aber das ist so eine allgegenwärtige Sache geworden. Naja, also das ist auch so ein Ding, wo ich immer, wo ich drüber nachdenke und mir vorstelle, wie die Welt heute ist. Ich meine, gut, Berlin-Mitte und so weiter, wir haben hier auch vielleicht eine besondere Blase, aber überall, wo ich hinkomme, wo ich Urlaub mache, überall haben die Leute kleine Computer vor der Nase und sind irgendwie im Internet und gucken sich irgendwie Filme an. Das ist ein Setting, wenn ich mir das als gesellschaftliches Setting vorstelle, und jemand hätte es mir schon vor zehn Jahren erzählt, da hätte ich damals gesagt, ja, kann sein, dass es so kommt, aber es ist nicht zwingend. Und es war nicht so absehbar, dass es so ist, wie es jetzt für im Westen und eigentlich auf der ganzen Welt ist, nämlich dass die Leute überall immer online sind und hochperformante Computer haben. Das ist ein gesellschaftliches Setting, auf das wir vor 10 Jahren keine Antwort wussten. Und wo wir auch vor 30 Jahren keine Antwort drauf wussten, weil es einfach Science Fiction war. Wir leben in einer Welt, die wirklich sehr unterschiedlich von dem ist, wie es früher war. Hm. So, ich glaube schon. Also zumindest ich empfinde das so. Und vor diesem Hintergrund, also ich möchte jetzt auch mal so ein bisschen den Bogen kriegen zu Spackerier. Vor diesem Hintergrund bin ich immer so ein bisschen entsetzt darüber, wie universell in der Diskussion um Informationstechnik die Vorstellungen von vor 10, 20 oder 30 Jahren gehalten werden. Also wie wenig anerkannt wird, dass sich die Dinge echt geändert haben. Ne?
Also das da kommst du auf was indirekt zu sprechen, was mich an der Stelle jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigt. Ich habe irgendwann mal angefangen, mich mit dem Begriff Maschinenstürmer wieder auseinanderzusetzen. Mhm. Auslöser war eigentlich meine Beschäftigung mit dem Föbot, was jetzt ein bisschen plakativ klingt, aber mir hatte mal jemand eigentlich gesagt, weißt du eigentlich, was Föbot heißt? Und ich so, nee. Und dann irgendwie ne, Verein zur Förderung des bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Und ich war gerade auf irgendeiner Veranstaltung, wo was vom Föbot vorgetragen wurde. Und für mich war eigentlich klar, dass Föbot das genaue Gegenteil ist. Also der Titel das genaue Gegenteil birgt von dem, was gemacht wurde. Da habe ich mir ein bisschen angeguckt, wie die gegründet wurden. Und eigentlich war der Föbot, der jetzt schon relativ alt ist als Verein, und eben eigentlich sagt, dass er Datenverkehr befördern möchte, eigentlich schon immer das genaue Gegenteil macht. Also eigentlich immer eher aus dieser kritischen Ecke kommt und sozusagen, es klingt immer schon sehr nach, früher als es unbewegter war, war es besser. Und wir wollen, die haben auch so einen Claim, sie wollen für eine Welt kämpfen, für eine digitale Welt kämpfen, die auch lebenswert ist. Also da steckt schon so eine, da steckt schon so eine Grundskepsis drin, dass es eigentlich doch schlecht ist. Und man versucht die ganze Zeit aus einer sehr historisch tradierten Argumentationslinie heraus irgendwie zu kommen. Also Kant steht ja bei denen so, ist ja so ihr Lieblingsargument. Und sie suchen ja auch gerade einen neuen Namen jetzt seit einiger Zeit und lustigerweise während die Spackeriade stattfindet, gibt es irgendwie, ist glaube ich auch der Föbut-Kongress.
Zeit wird's.
Ja, der Föbut-Kongress, um einen neuen Namen festzulegen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was das wird.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich meine, ich finde es nur konsequent und ehrlich, wenn sozusagen der Titel der Wirklichkeit angepasst wird. Ich bin immer noch in deren Postverteiler drin und habe das neulich auch bekommen. Immer wenn ich diesen Föbut-Umschlag in meinem Briefkasten finde, möchte ich denen eigentlich eine Mail schreiben, dass sie mir das nicht mehr schicken sollen, weil ich es einfach immer wegschmeiße, weil mir die ganze Haltung eben einfach auch fremd ist. Also genau wie du sagst, das ist, es geht ja gar nicht um die Förderung, sondern eigentlich nur um die Kritik an Dingen. Wobei mir gar nicht so richtig klar wird, worum es denen eigentlich geht. Und ich habe, also das liegt natürlich auch an meiner Ignoranz oder meiner Nichtbeschäftigung. Mhm. Ich kenne die nur aus Chaos Computer Club Zeiten, kenne ich die persönlich, also vom Umgang miteinander. Ich war auch mal in der Jury für den Big Brother Award, ja, und habe da irgendwie mitgewirkt und mir war das alles sehr fremd. Also die ganze Herangehensweise war mir sehr fremd. Die anderen Juroren waren mir fremd und meine Nominierung war auch, sag ich mal, eher Punkrock, als dass ich irgendwie so da ein weiteres irgendwie neben Google oder Neckermann oder wen sie dann eben gerade davor hatten oder
Telekom
oder RFID, alles böse. Das war mir zu blöd. Ich hatte damals den Apache, das Apache-Projekt benannt, weil die Default-Logging-Settings vom Apache-Webserver nicht dem entsprachen, was man sozusagen aus Föbut-Sicht und aus Datenschutz-Sicht für wünschenswert halten könnte.
Ja.
Aber es war natürlich abgehoben. Abgehobener Scheiß und hat auch keiner verstanden und wurde auch schwer kritisiert, dass sie das durchgehen. Also naja. Föbut. Naja, ich meine, das Problem, was ist natürlich, dass Föbut als Marke etabliert ist, aber selbst wenn sie sich umbenennen, das sind eben die Leute, die gefragt werden, wenn es darum geht.
Haben eine große Aufmerksamkeit.
Ja, also Chaos Computer Club und Föbut und Datenschützer, das ist das sind eben die Experten, wenn es darum geht, darüber zu urteilen, wie Informationstechnik in Zukunft in Gesetze gegossen werden sollen oder welche gesellschaftlichen Folgen das hat. Und das ist schon, das finde ich schwierig. Das ist einfach vom Ansatz her schwierig, weil da die Kritik eben als erstes da ist und dann die Auseinandersetzung, die ehrliche Auseinandersetzung mit dem Inhalt. Das ist ja, also finde ich schwierig.
Also da, ja, das geht mir auch so. Das ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel in der Spackeria mitwirke, einfach um sozusagen das Gesprächsangebot doch wieder ein bisschen früher aufzunehmen und nochmal zu sagen, lass uns doch, bevor wir losbrechen, dann nochmal gucken, worüber wir eigentlich diskutieren. Bei der Föbut-Namensgeschichte, als ich damals so ein bisschen recherchierte, habe ich mir auch die Satzung durchgelesen und das mag jetzt spitzfindig klingen, aber auch die Satzung musste meiner Meinung nach eigentlich geändert werden, weil da steckt halt dieses Förderung des Datenverkehrs eigentlich auch drin. Und also ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass auch sozusagen das, was der Föbut eigentlich tut, eigentlich nicht satzungskonform ist. Ja? Weil sie eigentlich da muss man nicht drüber streiten, ja. Das klingt jetzt nach so einem Juristenstreit, aber es ist ja ein Verein und der hat eine Satzung und die Satzung, da versuchen sie eigentlich auch klarzumachen, worum, dass es eben eigentlich um diese eher positiv gerichteten Dinge geht, also um eine eher positive Haltung, wo diese Kritik aber auch mit reinspielt. Aber eigentlich geht es nur um die Kritik. Ja, also sozusagen.
Naja, aber ich meine, das liegt sicherlich daran, dass der Föbot ja nicht nur die Satzung ist und Leute, die sich um diese Satzung scharren, sondern klar, im Wesentlichen ist es eben Renat Tangens und Paderlohn, die den Föbot zu dem machen, was er ist. Und für Paderlohn ist, also Paderlohn bezeichnet sich ja als Künstler. Mhm. Und sein Oeuvre oder sein ganzes Wirken fußt auf der Kritik. Mhm. Das ist also gar nicht so sehr, es geht ihm gar nicht darum, irgendeinen tatsächlichen Diskurs zu führen, sondern sein Ansatz ist ja ein anderer. Sein Ansatz ist irgendwie gebunden an seine Wirkung als Künstler und sein Werk. Mhm. Bei Rena kann ich da nicht viel zu sagen, aber Paderlohn bestimmt eben mit seiner Person und seinem künstlerischen Anspruch diesen Verein. Und da ist die Satzung eigentlich nachrangig. Und klar, eigentlich ist es auch falsch, die überhaupt ernst zu nehmen. Ja, so. Ja. Also das halte ich für einen grundsätzlichen Fehler, weil erklärtermaßen Paderlohn ja nicht den Anspruch hat, sozusagen ernsthaft zu sein, sondern eigentlich jederzeit bereit ist, sein Ego nach vorne zu stellen. Und das, ich meine, wenn ich darüber sprechen möchte, also wenn ich Kunst rezipieren möchte oder mich über künstlerische Konzepte austauschen will, dann lese ich keine Satzung und dann spreche ich auch nicht mit, dann gehe ich nicht zum unabhängigen Datenschutzzentrum. Also irgendwie sind da Sachen im Föbot vereint, die meiner Meinung nach auch gar nicht zusammengehören und die es auch verunmöglichen, da sozusagen Satzung und Personal in Übereinstimmung zu bringen. Aber letztlich ist ja beim CCC auch nicht anders. Oder bei eigentlich den meisten Vereinen. Letztlich sind immer irgendwie handelnde Personen maßgeblich für das Wirken von Organisationen und ein Verein stellt eigentlich nur die juristische Hülle dar, die, naja, ob die nur übereinstimmt oder nicht, ich meine, da kann man nur mit den Schultern zucken und sagen. Also der ADAC zum Beispiel hat auch eine Satzung. Aber
habe ich aber noch gar nicht gelesen.
Ja, wenn du dich dafür interessierst, dann solltest du das
bestimmt mal tun. Ich bin Kulturwissenschaftler, weißt du,
ich muss lesen. Ja, das verstehe ich. Ja. Da gibt es ja ganz andere Interessen und diese Interessen werden eben von den handelnden Personen bestimmt und nicht von der Satzung oder von dem, was da drin ist. Ja. Also da habe ich auch schon viele Schmerzen in dem Zusammenhang erlitten, weil ich mich auf die Satzung berufen habe und
du sprichst also aus einer enttäuschten Erfahrung sozusagen.
Ich war enttäuscht. Ich bin da nicht mehr sehr empfindlich. Mhm. Ich denke, das ist notwendig, also dass Vereine notwendigerweise eine Diskrepanz zwischen Satzung und Vereinswirklichkeit haben. So. Mhm. Also zumal wenn es um Vereine geht, die als politisch wahrgenommen werden oder als Oberbau für ein politisches Anliegen oder ein gesellschaftliches Anliegen dienen. Also es gibt ja so Zweckvereine, die, weiß ich nicht, Schützenverein oder so. Mhm. Da ist es relativ überschaubar.
Also ich habe ja, um nochmal auf Föbot zurückzukommen, ich war auf der SIGINT, sozusagen dem Nicht-Chaos-Kongress vom Chaos Computer Club in, wo ist er, in Hannover?
Nee,
wo
stimmt nicht? Köln, oder?
In Köln, genau. Das ist schon so lange her, genau. Da war ich zufällig eigentlich, weil ich gerade im WDR-Archiv was recherchieren musste und habe das aber zeitlich so gelegt, dass das mit der SIGINT zusammentrifft und habe mir da ein paar Vorträge angeguckt und einer war vom Föbot sozusagen initiiert. Da war der Paderlohn und vor allen Dingen die Lena, die gerade sozusagen ist eigentlich relativ viel auf Podien zurzeit, Kennst du nicht?
Nee, kenne ich nicht.
Genau. Lena, die ist, ich glaube, die hat Philosophie studiert, sich auf Kant spezialisiert, und die haben ihr Projekt Social Swarm vorgestellt, was eine Initiative vom Phoebut ist, ein dezentrales Social Network zu finden, nicht zu entwickeln. Das war zumindest das Gute am Ansatz, dass sie gesagt haben, wir entwickeln jetzt nicht noch was, sondern wir gucken mal, ob wir vielleicht eine Programmierschnittstelle definieren müssen. Wir gucken uns mal alle Projekte an, sowas wie Diaspora, was die können, und wollen darüber reden. Ich war da wirklich interessiert dran, weil ich habe da eine sehr kritische Haltung zu, aber diskutiere ja gerne drüber. Der Vortrag bestand aber eigentlich aus einem wirklich, war wirklich, also ich saß fassungslos da drin, aus einer Hasstirade auf Facebook, wo Worte fielen wie Arschloch, Hitler, irgendwann sagt noch jemand Stalin und so. Das war wirklich, ich saß so, und es ging auch um, irgendwie wurde dem Finanztypen von Facebook irgendwie unterstellt, wenn er könnte, würde er irgendwie Menschen vernichten. Keine Ahnung, das war, wie ich saß da drin und war so, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Habe da später auch noch einen Blogpost irgendwie drüber geschrieben, ich musste mal Luft machen. Da ist mir das aber auch nochmal wirklich deutlich vor Augen gekommen, dass es wirklich ja auch schwierig ist, über so Sachen wie Facebook zu diskutieren, wo ich die Diskussion ja auch für wichtig halte. Also da gibt es ja viele Dinge, die man diskutieren sollte. In der Regel man aber eigentlich nur so ein Hassschwall bekommt, an dem man auch nicht anknüpfen kann. Das war enttäuschend und hat dann auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann halt auch aufgehört habe, da irgendwie hinzugucken, wenn jetzt da aus Phoebut-Ecke was Richtung Social Swarm, Diaspora, sonst was kommt, weil in der Regel es aus so einer extrem ablehnenden Haltung herauskam, die auch wirklich teilweise, also unfundiert ist schon freundlich gesagt, halt einfach nur so Hass war, der so verbalisiert wurde. Wobei die Lena immerhin dann auch sagt, naja, Facebook ist halt schon ein gutes Produkt. Also sie versucht zumindest zu sagen, das ist halt appealing, ja. Also man will das halt irgendwie benutzen und darum müssen wir uns beschäftigen. Aber letzten Endes, wenn dann Paludun das Wort ergreift, dann ist immer Sense.
Also ich meine, was man da letztlich bei Paludun und bei Lena wahrscheinlich auch sieht, ist eben einfach Gefühle, die da verletzt sind. Also es viel in der Datenschutzdiskussion geht es eben sehr wenig um echte Inhalte und darum sich zu überlegen, was passiert hier eigentlich. Aber dafür sehr viel um Gefühle, wie Gefühle, ich werde überwacht, Gefühle, die wollen mir irgendwas Böses, Gefühl, ich bin ein Produkt. Und das geht in der gesamtgesellschaftlichen Debatte, geht es im Wesentlichen um Gefühle. Mhm. Also auch Vorratsdatenspeicherung, was du benennen willst zu dem Thema oder geistiges Eigentum, da redet man nicht wirklich über Sachliches, sondern man hat es ganz schnell mit Leuten zu tun, die irgendein Gefühl haben, was sie von dem heraus sie argumentieren. Und dann kann man zwar vielleicht bis zu einem gewissen Punkt sagen, okay, ich führe eine Diskussion, aber es geht nie tief genug, weil sich da schon das Gefühl eingestellt hat. Mhm. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil letztlich dann doch uns wirklich betreffende Regelungen, gesetzliche Regelungen oder was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, bestimmt werden von Gefühlen, die aber gar nicht so richtig verbalisiert werden. Also Angst oder eher Angst im Wesentlichen. Also zum Beispiel Angst, Verlust der Einkommensquelle, Angst vor, weiß ich nicht, Terror. So, also das sind die bestimmenden Faktoren in der Diskussion um die Digitalisierung und wie sie wie sozusagen die Gesellschaft sich damit auseinanderzusetzen hat. Das finde ich sehr, also das ist für mich so ein bisschen also ich beschäftige mich halt lange damit. Ich habe also diese Automatenbar-Sache war ja auch für mich so toll, weil ich halt schon lange mich mit Computern und Bildgebung und Weitergeben von persönlichen Daten und sowas befasst habe. Ich war früher Hacker und habe fremde E-Mails gelesen. Ich habe Chaos Computer Club Kongresse veranstaltet und dann haben wir irgendwie Bilder gemacht von allen Teilnehmern für die Mitgliedsausweise, hatten ganze Platte voll mit Kongressteilnehmern und da gab es eine Riesendiskussion drum und solche Sachen. Also das habe ich mich halt schon sehr lange mit beschäftigt. Was ich halt vermisse ist, oder worum es mir immer geht, ist zu versuchen, irgendwelche positiven Aspekte an der Digitalisierung herauszustellen und den Leuten, also so zu, die Leute benutzen, also jeder rennt mit einem Computer in der Hand durch die Straßen und benutzt das die ganze Zeit, aber sobald die Diskussion darüber stattfinden soll, was passiert hier eigentlich? Was bedeutet es, wenn ich mit einem Computer durch die Stadt gehe und damit eine Datenspur hinterlasse und man im Server nachvollziehen kann, wo ich überall lang gelaufen bin? Dann wird die Diskussion halt nicht wirklich ernsthaft geführt, sondern dann geht es ganz schnell so, ach, das will ich aber nicht. Ja, also die laufen durch die Straße, sind die ganze Zeit getrackt, aber wenn sie darüber reden sollen, was da passiert, dann wird wird sozusagen diese Diskussion schnell auf so eine Gefühlsebene und dann möchte man, dann streitet man sich ganz schnell und will eigentlich darüber nicht ernsthaft reden. Man will es zwar benutzen, aber man will es nicht ernsthaft diskutieren, was man da tut. Und das war für mich sehr, es ist schwierig auszudrücken, aber für mich war es halt sehr, sehr, sag mal, enttäuschend oder desillusionierend, dass im Chaos Computer Club, der ja so eine Vorreiterrolle hat in der Techniknutzung an sich, ja. Dass es da genauso wenig einen Platz gibt, über die gesellschaftlichen Folgen zu reden oder das auch zu benennen, sondern das muss dann auch immer ganz schnell muss gesagt werden, also Datenschutz ist ganz wichtig und das wollen wir eigentlich alles gar nicht. Und Überwachungsstaat und das geht dann ganz schnell in diese.
Also das ist interessant, wie du es ansprichst. Also mir ist natürlich klar gewesen bisher, dass Gefühle da eine Rolle spielen. Ich habe aber gerade so einen Zusammenhang ein bisschen erkannt. Also wenn man jetzt so sich als Post-Privacy-Spackeria-Vertreter, Interessent sozusagen zu erkennen gibt, ist der nächste Shitstorm ja nicht so weit oder sagen wir zumindest die laute Kritik und vielleicht das könnte eben auch darauf basieren, dass der eine emotional redet und der andere eher verkopft. Also das sozusagen, während man, wenn man sich, sagen wir mal, Post-Privacy-affin äußert, ist das doch ein sehr sehr kopflastiger Diskurs. Es wird ja auch teilweise vorgeworfen, dass es so akademisch sei und so, das kann man natürlich vorwerfen, aber ja, da wird wirklich versucht, irgendwie auf einer logischen Ebene zu argumentieren. Und ja, es fällt mir auch, also ich rede ja viel mit Leuten über Datenschutz und das Gespräch versuche ich immer darauf zu lenken, dass ich, wenn eben dieser Punkt kommt, ich möchte das nicht, nachfrage, warum. Also eben, dass das mal verbalisiert wird und das fällt schwer. Das heißt natürlich nicht, dass die Leute jetzt nicht das Recht haben, vor irgendwas Angst zu haben. Ja? Also man kann nicht mehr sagen, du darfst nicht Angst haben für irgendwas. Aber es ist eben spannend. Also dass es halt immer auf so einer, auf einer sehr schwer definierbaren Ebene ankommt. Und für mich ist dann eben die Frage, ist das wirklich eine Angst, die ist die normal, natürlich, oder ist die halt auch einfach kulturell anerzogen? Also weil halt auch die ganze Zeit einem ja gesagt wird, du musst das nicht wollen. Ja, das fließt ja schon in Stundenpläne mittlerweile ein. Also so erste Facebook-Kurse für Kinder, die ja sowieso alle, oder nicht alle, aber viele benutzen, die Eltern teilweise überfordert sind und dann irgendwie die Schule da jetzt versucht reinzubringen. Und natürlich ist die ganze Zeit oft auf den Datenschutzaspekt gibt. Ne? Also da wird nicht drüber gesprochen, denk doch mal drüber nach, wie das so dein soziales Umfeld prägt, also auch in einem positiven Sinn, wenn überhaupt, wird es eher in einem negativen. Da geht es dann wieder ums, ums Mobbing.
Da gibt's einen komischen, und um Berufsaussichten.
Genau. Und genau. Und das, das Lieblingsbeispiel, dass der Recruiter ja später das, das peinliche Foto rausfischt, was ja auch gar nicht so stimmt, wie er sich in letzter Zeit gezeigt hat, sondern die eher froh sind, wenn, wenn sie sowas sehen.
Ja, aber die Angst spielt in der Diskussion immer ganz schnell eine Rolle. Also ganz schnell wird, wird es emotional zu einem Thema, wo es, wo die Warum-Frage sich sowieso nicht mehr beantworten lässt, sondern also vielleicht muss man eben die Leute gezielter fragen, wozu sie eigentlich den Datenschutz brauchen, was was genau sie sich davon versprechen, nicht so sehr, warum sie so sind, weil einzugestehen, dass man aus Unkenntnis oder aus Angst sich in der einen oder anderen Art und Weise äußert, das ist extrem schwierig, weil das natürlich auch dann sozusagen den Umkehrschluss erstmal erfordert, dass man das erkennt. Aber die Leute irgendwie daran zu messen, wozu sie eigentlich argumentieren, also wozu sie anonym sein müssen, so das, das muss man, glaube ich, öfter fragen.
Also ich gestehe gerne jemandem zu sagen, ich möchte das nicht. Er muss es auch nicht begründen. Das ist ja das gute Recht von jemandem, einfach zu sagen, ich will das nicht. Ja. Wo es für mich eben schwierig wird, ist, wenn jemand anderen Leuten sagt, dass sie das auch nicht wollen. Also objektiv davon überzeugt ist, dass, dass sie das nicht wollen. Und das ist ja schon... Also in dieser Datenschutzdiskussion wird ja gerne so, so paternalistisch die Entscheidung getroffen, dass zum Beispiel im Datenschutz per se gut ist und das muss irgendwie durchgesetzt werden und wer dagegen ist, hat sowieso eine falsche Meinung, also eine wirklich falsche Meinung.
Ja, tatsächlich. Ja. Und das ist gerade im Föbut habe ich das erste Mal so richtig gelernt. Also ich meine, ich meine zum Beispiel meinen Vater, wenn ich mit meinem Vater über das Thema rede, dann sagt er, es ist mir total egal, ich habe nichts zu verbergen. Mhm. So, wenn ich, und mit dieser Haltung oder mit diesem Satz, wenn du da mit Föbut, also ich habe das, glaube ich, selber mal gesagt, ich habe nichts zu verbergen, mir ist das egal. Dann bist du sofort raus aus der Diskussion. Mhm. Da bist du sofort in die Ecke gestellt von, du kannst gar nicht an dem Diskurs teilnehmen, wenn du diese Haltung hast. Du musst, selbst wenn du es nicht verstehst, musst du dich in die Situation versetzen, du hast was zu verbergen, damit du an dem Diskurs tatsächlich teilnehmen kannst, so wie die den führen wollen. Ja. Und was du sagst, paternalistisch, genau das ist es eben. Das ist eine Haltung, die es mir quasi verunmöglicht, ohne sozusagen ein Glaubensbekenntnis, was ich nicht irgendwie nachvollziehen kann, an einem Diskurs teilzunehmen. Was ist denn das für eine Art und Weise zu sprechen
miteinander? Es wird ja auch gerne immer Exhibitionismus vorgeworfen. Also du bist ja gleich, wenn du jemand bist, der Facebook benutzt, Twitter, vielleicht auch noch die Profile alle öffentlich schaltet, wenn es geht, wird dir immer Exhibitionismus vorgeworfen, was ja interessanterweise eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, eher so ein sexuell konnotierter Begriff ist. Ne? Da wird ja aber gerne mit so einem Begriffen. Und du bist dann halt ein Exhibitionist. Dir wird halt auch unterstellt, dass du dich ja auch wirklich präsentieren willst in der Öffentlichkeit. Und genau, dir wird das eigentlich schon das Recht abgesprochen, wirklich am Diskurs teilzunehmen. Das geht mir auch, also das sehe ich eigentlich auch so.
Zumal für mich ein ganz anderer, also für mich steht was ganz anderes dahinter im Netz, sich zu, ich, in Anführungszeichen, zu entblößen. Mhm. Also ich sehe eigentlich darin einen Weg zu mehr Verbindlichkeit. Ich möchte gerne als die Person wahrgenommen werden im Netz, die ich bin. Mhm. Und ich bin nicht 3, 4, 10, 15 Identitäten, die ich mir aussuche, sondern ich bin die Person, die, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich mit einem Laster überfahren werde, bin ich tot. Und dann sind alle beliebigen Identitäten, die ich mir ausdenke, auch mit tot. Das ist also ein für mich absolut nicht nachvollziehbarer Wunsch, mehrere Identitäten zu haben. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist, sich im Netz zu bewegen. Also ist für mich eigentlich für mich steht der Wunsch im Netz, die Person zu sein, die ich bin, steht dabei absolut im Vordergrund. Und deswegen schreibe ich meine E-Mail-Adresse überall runter. Und als Google das erste Social Network gemacht hat, Orkut, was irgendwie inzwischen voll in brasilianischer Hand ist, da habe ich als Profilbild meinen eingescannten Personalausweis gehabt vor irgendwie 10 Jahren oder so, weil ich einfach für mich das als weil ich derjenige sein wollte, der dieses Profil betreibt. So. Ja. Und mir wäre es wichtiger im Netz eine Verbindlichkeit zu den Menschen herzustellen, mit denen ich kommuniziere, als irgendwelche Scheinidentitäten zu pflegen, die es nicht gibt. Denn das ist für mich einfach kopflastiger Blödsinn oder von Angst getrieben, zum Beispiel von der Angst getrieben, dass man, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht nachvollziehen, was sozusagen die Anonymität im Netz, was das eigentlich soll, für was das gut sein soll. So, also ich kann es nachvollziehen sozusagen im Zusammenhang mit, ich bin in einer Diktatur und nutze das Netz, um gegen das System vorzugehen. Das ist für mich eine nachvollziehbare Motivation, aber das ist nicht die Ebene, in der ich das Internet diskutiere. Ich diskutiere das Internet nur in dem Zusammenhang, wie ich will, dass wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln. Mhm. Ja?
Also den Gedanken habe ich mir auch schon öfters gemacht, weil öfters in Diskussionen kommt eben als Argument, ja, es gibt ja repressive Staaten und merkwürdigerweise wird da eben in der Datenschutzdiskussion das plötzlich als Messlatte genommen. Während wir aber nicht, ich meine, wir haben auch, weiß ich nicht, wir haben fließend warm Wasser, ja, und das, man sagt nicht, ja, aber das darfst du jetzt nicht benutzen, weil es gibt Gegenden, wo nun mal traurigerweise es nicht Wasser aus der Leitung gibt. Aber da wird beim Datenschutz sozusagen ist es plötzlich so, da wird plötzlich argumentiert, woanders, da ist es schlimm. Und das ist der Grund, warum man doch jetzt hier auch auf seine Anonymität achten soll. Also auf der CeBIT, war ich in so einem Mini-Panel und da war Jimmy Schulz dabei von der FDP und der sagte dann sowas in der Art, dass er manchmal eben auch in repressiven Staaten unterwegs sei und deswegen hat er mehrere SIM-Karten für sein Handy, weil es drohe ja, dass eine Drohne komme und irgendwie eine Rakete schieße oder so, das war so ein Beispiel. Und selbst wenn es stimmt, ja, selbst wenn es stimmt, ist das ja für mich jetzt kein Grund, nicht hier es anders zu sehen. Also warum muss ich mich an diesem Extrembeispiel plötzlich orientieren? Mhm. Und in dieser Argumentation schwebt aber eben mit wieder diese Unterstellung, man habe die Gefahr nicht erkannt, die drohende, und deswegen handle man eben falsch. Mhm.
Ja. Ja, ich meine, ich finde das tatsächlich aber sehr, sehr schwierig, weil wenn man sozusagen von einer Scheinwirklichkeit und Scheinbedrohung ausgeht und sein Handeln und seine Wünsche und seine Forderungen daran ausrichtet, dann werden wir diese Gesellschaft nicht verbessern. Mhm. Also ich glaube, dass der drohende Faschismus, der uns dann, indem wir dann alle untergehen werden, weil wir in Facebook sind, das kann nicht irgendwie Messlatte für unser Handeln sein. Letztlich ist es halt natürlich eine Frage des Staatsverständnisses und auch eine Vertrauensfrage. So, wie viel Vertrauen habe ich in dieses System? Wie verstehe ich Staat? Und wie verstehe ich Gesellschaft? Und an der Stelle ist natürlich auch völlig klar, dass die Einstellungen sehr unterschiedlich sind, aber mir ist teilweise eben einfach nicht klar, was der reale Hintergrund ist für Argumentationen, die dann zum Beispiel irgendwie den Drohnenfaschismus oder sowas als Argumentationsbasis nehmen. Ich glaube, dass wir mit der Digitalisierung die Möglichkeit haben, die Gesellschaft zu verbessern, wenn wir die eben positiv annehmen und nicht als Bedrohung verstehen. Nur wenn wir das tun, nur wenn wir sozusagen die Möglichkeiten offensiv nutzen, werden wir irgendwie ernten können, was wir selber, also was sozusagen selbst auch in den Utopien schon immer mitschwingt. Das gibt ja, ich muss das Telefon, Entschuldigung.
Ja.
Kannst du auch
Das bleibt drin.
Ja, also ich meine, diese Utopien gibt es ja.
Ja.
So Utopien von einer besseren Welt, in der alle auf alle Informationen Zugriff haben. Aber wie wollen wir da hinkommen, wenn wir nicht mal selber daran glauben, dass wir das geht, sondern sozusagen das nur als. Oh, da muss ich jetzt mal. Wie kann ich das jetzt?
Nach links schieben.
Nach links schieben. Habe ich auch gemacht. Ja, und vor allem, ja. der wirklich springende Punkt ist, für mich jetzt, dass wir alle mit diesen blöden Computern rumlaufen. Wir begeben uns alle in Abhängigkeitsverhältnisse von Kommunikationssystemen, vom Internet, für unser gesamtes Leben. Ja. Und gleichzeitig wird aber der Diskurs geführt auf einer Basis, der völlig abgehoben ist von den Wirklichkeiten. Ja, also wir alle haben sie Mobiltelefone und reden davon, dass der Überwachungsstaat da ist und uns alle einmachen wird. Das geht nicht zusammen. So kommen wir nicht weiter. So wird es nicht dazu kommen, dass es irgendwie besser wird. Ne?
Also ich fand ja doch folgenden Bruch in der Argumentation spannend. Es wird gerne es gibt von Michel Foucault diesen Text Überwachen und Strafen, wo das Panoptikon besprochen wird. Mhm. Da geht es darum, dass sozusagen du hast eine Fläche, einen Raum und einen Turm, um es mal jetzt ganz einfach runterzubrechen, mit dunklen Scheiben. Du kannst also nicht reingucken und weißt nicht, ob da jemand drin ist und dich beobachtet oder nicht. Und das Ganze beeinflusst dein Verhalten. Aus dieser Argumentation heraus wird eben gesagt, ja, dadurch, dass ich ja weiß, dass ich im Internet irgendwie überwacht werde, fange ich an, mich anders zu verhalten. Meine Gegenargumentation ist, also es wird sozusagen gesagt, wir brauchen zum Beispiel Datenschutz, damit man nicht mehr das Gefühl hat, man wird überwacht, damit man sich dann frei entfalten kann. Mein Problem mit der Argumentation ist, dass hier gesagt wird, wenn du nicht mehr dich gezwungen fühlen willst, dich anders zu verhalten, dann verhalte dich doch anders. Also es wird eben gesagt, wenn du nicht mehr Angst davor haben willst, etwas Falsches zu tun, weil man eben dich ausspioniert und rausfindet, du hast etwas Falsches gesagt, dann verhalte dich doch anders, indem du eben deine Daten schützt, dich nicht mehr überall mit deinem Namen äußerst. Das heißt, es wird sozusagen eigentlich gesagt, verhalte dich anders, schütze deine Daten, sei nicht öffentlich, nicht mehr du selbst, damit du nicht mehr das Gefühl hast, dich anders verhalten zu müssen. Und da ist für mich halt ein unglaublicher Bruch drin. Ja?
Ja, ja.
So, also es wird sozusagen gesagt, ja, also Datenschutz, eben diesen Datenschutz so extrem zu leben, wird so dargestellt, als sei das keine andere Verhaltensweise, beziehungsweise eine Verhaltensweise, die per se keinerlei negative Beeinflussung hat. Und dem wird eben gegenübergestellt, dieses Angstgefühl wieder.
Mhm. Ja. Ja, das ist aber, also es hat halt sehr viel mit Angst zu tun. Mhm. Das ist wirklich.
Ich habe mir heute da wir gerade bei Facebook sind, wollte ich noch was kurz unterbringen. Ich lasse mir ab und zu Rezensionsexemplare zuschicken und hatte keine Lust, über ein Buch was zu schreiben, wo ich jetzt einfach eine Minute was zu sage, damit ich keinen Text schreiben muss. Ich habe nämlich, weil es so gut passt, von Oliver Bendel Rache der Nerds gelesen. Das hatte ich als Rezensionsexemplar bestellt, weil ich von dieses Buch Nerd Attack gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast,
ja.
Das war von so einem Spiegelautor.
Noch. Mhm.
Christian Stöcker in Nerd Attack, das habe ich mir eigentlich angehört als Hörbuch, da kommst du auch öfters drin vor, bei der alten Chaos Computer Club Geschichte. Ich glaube, Pengo irgendwie fällt als Name. Ich kann das Buch mal mitbringen. Genau, und Oliver Bendel ist eigentlich Professor an einer Hochschule und hat halt ein Buch geschrieben, siehst du, ja, eben Rache der Nerds, es sollte so um Nerdkultur gehen. Ich dachte, es würde so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen wie Nerd Attack und war aber letzten Endes leider doch auch wieder so ein extrem paternalistisch geschriebenes Buch, wo wirklich auch Listen, da gibt es dann so Argumentenlisten, warum Facebook schlimm ist und es fängt dann damit an, dass es hässlich ist.
Dann ist ja schon mal alles klar.
Das fand ich aber super. Da geht es dann aber wieder um diese klassischen Sachen, es entmündigt dich und es verwendet wechselt aber wieder an der Stelle, das ist ja immer das Problem, es behauptet, Argumente aufzustellen, bringt aber immer nur Thesen vor. Also es, sozusagen, es fehlt immer noch der Schritt. Und ich fand dann also natürlich auch so Argumente, es ist hässlich, fand ich schon ziemlich elitär. Es hat aber einen spannenden Gedanken drin und der hat mich überrascht. Es ging auch um Anonymität und da wurde nicht verargumentiert, dass man anonym sein soll. Vor allen Dingen nicht Kinder. Also es ging darum, muss man Kinder beschützen? Das ist ja auch so ein klassischer Diskurs, muss man Kinder im Internet schützen, ihre Identität? Und da wurde argumentiert, dass das eben nicht per se gut ist, weil wie soll ein Kind lernen, am politischen Diskurs teilzunehmen, wenn es nicht einsteht mit seiner Meinung? Also wenn es eben nicht sagt, das ist meine Meinung und darüber will ich diskutieren. Und das hat mich überrascht. Das war so ein Bruch irgendwie da drin. Das war das Einzige, was irgendwie Spaß gemacht hat. Es hat mich erinnert an ein Gespräch, das ich mit der Lena vom Föbut hatte, mit der man sich wirklich gut unterhalten kann dann. Da habe ich sie nämlich auch nochmal zu ihrer Meinung zu Kindern gefragt, weil ich hatte so rausgehört, auch diese schützende Hand, die man über Kinder halten muss. Und was ich da so rausgehört habe, ist, und das las ich wiederum auch in dem Buch so, letzten Endes, dass eben Kinder werden immer so als unfertige Subjekte dargestellt. Also die sind noch nicht mündig. Es wirklich, man muss einen gewissen Reifegrad erreichen, an dem man erst mündig ist. Und das wird dann halt gerne an sowas wie 18 oder 21 Jahren irgendwie festgemacht. Das finde ich super schwierig. Also das ist so, ist eine sehr, sehr starke von oben herablassen und ja auch Retrospektive. Also das argumentiert man ja gerne, wenn man dieses Alter überschritten hat und ja dann selber bei einem Gedanken angekommen ist, wo man sagt, gut, das habe ich vor 15 Jahren anders gesehen, da war ich halt noch jung. Und dann hat man plötzlich die Haltung, dann war das halt falsch. Ich muss anscheinend jemanden davor beschützen, dass er das in der Öffentlichkeit sagt. Und das fand ich, das ist auch generell in dieser Datenschutzdebatte auch noch was Spannendes, dieser Umgang mit Kindern. Ich meine jetzt eben gar nicht so Fotos in ihre Identität, sondern dieses zu sagen, die sollen sich in geschützten Räumen, das ist auch gerne so ein Begriff, die sollen in geschützten Räumen ihre Gedanken entwickeln können und wir müssen das sozusagen von oben.
Das ist ein schöner Traum, aber dieser schöne Traum ist eben nichts weiter als das, also sozusagen der Traum der Erwachsenen, dass sie die Kinder vor dem Internet beschützen können, was sie selber auch als Bedrohung wahrnehmen. Ich glaube aber, dass das natürlich auch zu nichts führt, weil die Kinder immer früher ins Internet kommen und es keine wirksame Möglichkeit gibt, sie davon abzuhalten. Weil zum einen ist es halt so, dass wenn es ein Verbot gibt, dann wird das übertreten von den Kindern selbstständig, ohne dass die Eltern das kontrollieren können. Letztlich gibt es ja auch diese Verbote gar nicht. Also genauso wie Daten frei sind, sind sie eben auch für Kinder frei. Und je früher die Kinder irgendwelche internetfähigen Endgeräte haben, desto früher werden sie das Internet kennenlernen, werden auch die negativen Seiten kennenlernen. Sind solche Betrachtungen sind einfach total theoretisch, weil sie dann natürlich auch nach sich ziehen, dass wenn man jetzt irgendwie postuliert, die Kinder müssen in geschützten Räumen und die Eltern sind dafür verantwortlich und so weiter, dann ignoriert das den Umstand, dass dieser Schutz von einem großen Teil der Eltern nicht wahrgenommen wird. Also es gibt zwar einen verantwortlichen Teil von Eltern, die dann sagen, irgendwie mein Kind kriegt erst mit, weiß ich nicht, 10 den Zugang zum Internet. Aber gleichzeitig gibt es eben einen signifikanten Anteil an Menschen in dieser Gesellschaft, die das Internet wirklich kennen. Und die sozusagen schon mit 3 das erste Mal im Internet waren und mit 5 das erste Mal irgendwie ein Porno gesehen haben, weil es irgendwie passiert ist auf ihrem Bildschirm, ohne dass es dass da jemand wirklich dem die Schuld gegeben werden kann. Und was das sozusagen für das Selbstverständnis der Kinder bedeutet, die jetzt aufwachsen und jetzt mit dem Internet groß werden, das bleibt mal abzuwarten. Aber diese ganzen Betrachtungen, die jetzt irgendwie die Elterngeneration sich macht, die irgendwie für die das alles noch neu ist und die von ihrer eigenen Angst geleitet sind, das wird die Generation, die nächste und die übernächste Generation, die werden dieses Gefühl gar nicht kennen und werden dementsprechend auch ganz anders damit umgehen wenn es darum geht, sozusagen zu bestimmen, wie ihren eigenen Kindern das Internet beigebracht werden soll. Ne? Also ich glaube, diese ganzen Überlegungen, die in irgendeiner Form die Kontrolle des Zugangs zu Daten oder des Zugangs zum Internet mit beinhalten, die sind einfach zum Scheitern verurteilt, weil darüber redet in wenigen Jahren redet da niemand mehr drüber ernsthaft. Also das wird dann zwar irgendwie noch irgendwelche älteren Leute geben, die nicht ablassen können von ihrer Haltung, aber das betrifft unsere Kinder alles gar nicht mehr.
Also ich beschäftige mich natürlich selbst, ich bin ja auch Vater und habe eine 3-jährige Tochter und habe bisher wenige, sagen wir jetzt, aktive Momente gehabt, was das Internet angeht. Also meine Tochter hat jetzt kein eigenes elektronisches Gerät. Ich benutze sie aber sehr offen in ihrer Gegenwart, erkläre aber immer, was ich mache. Das habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Sie darf ab und zu mal, wenn sie möchte, also wenn sie das auch verbalisiert, darf sie rumspielen. Ich habe so einen alten OLPC, diesen One Laptop per Child, den habe ich ihr offiziell geschenkt. Da ist sie stolz wie Bolle, aber er steht eigentlich bei mir im Regal. Und den klappen wir auf. Der ist leider überhaupt nicht geeignet für Kinder. um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, weil die Tastatur ist, die ist total schwergängig und so. Aber es war ja damals eine schöne Idee. Und ab und zu darf sie mal auf so einem Touchscreen irgendwie, wo auch interessanterweise man sieht, welche Geräte intuitiv bedienbar sind und welche nicht. Es gab aber eine Geschichte, um nochmal auf den Schutz von Kindern zu kommen, wo ich eben gemerkt habe, da ist bei mir jetzt wirklich die Grenze. Ich fotografiere halt immer, habe ich das mit Tante auch besprochen, mache immer Fotos und die werden per Google Plus in meinen Google Plus Ordner geladen. Und da war, man fotografiert ja auch zu Hause und hat mal seine Kinder und lief sie irgendwie nackt durch die Wohnung fotografiert. Und einen Tag später sah ich dann eben dieses Foto auf einer Webseite, halt in diesem privaten Ordner, so heißt das ja, was auch immer das bedeutet. Und da habe ich gemerkt, das ist jetzt bei mir Schluss. Mhm. Ja. Also wenn meine 3-jährige Tochter nackt auf einer Webseite auftaucht, auch wenn es ein privater Ordner ist, das war mir irgendwie zu viel. Und das war eine interessante Erfahrung. Das habe ich dann halt gelöscht, obwohl ich jetzt nicht wirklich weiß, ob es jetzt gelöscht ist. Mache ich mir jetzt nichts vor. Und das war auf jeden Fall wichtig, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Ja, darum geht es mir auch eben, da die eigenen Grenzen zu definieren. Und da war
einer. Aber das ist eben total individuell. Und,
genau.
Und dein Kind hat jetzt mit 3 Jahren schon einen Computer in der Hand gehabt. Meine Jungs waren, glaube ich, mit 5 oder 6
ja.
Durften die das erste Mal einen Rechner.
Ja.
Das, und meine Tochter, die ist jetzt 5, die kann ein iPad einfach problemlos bedienen. Mhm. Die weiß ganz, ganz genau, was so geht und weiß auch, irgendwie im Internet kann man einen Trailer gucken und so. Das sind Sachen, die lernen die so früh und die haben so früh so einen, kriegen die einfach mit, wie ubiquitär das Netz ist, dass wir uns einfach mit also ich glaube, man macht sich einfach falsche Vorstellungen, wenn man Kontrolle da wirklich, also sozusagen als allgemeine Vorschrift entwickeln möchte. Das war vor 5 oder 10 Jahren, vor 10 Jahren, als meine Jungs klein waren, war das auch noch eine andere Situation. Aber heutzutage ist man kann doch niemanden dafür bestrafen, dass er sein Handy auf dem Tisch liegen lässt und das Kind das Handy nimmt und online geht. Mhm. Aber das ist Realität. Das ist Realität 100.000-fach, weil die Handys eben auf dem Tisch liegen und online sind. Und was sollte man daran auch schlecht finden? Das heißt aber auch, dass Kinder anders, also dass Kinder sozusagen Bildmaterial bekommen in frühen Jahren, was sie früher nicht bekommen haben. Das ist einfach das, so sind die Fakten. Das ist nichts, was man irgendwie, wo man jetzt noch sagen kann, ja, aber man muss es verbieten oder man braucht Kindersicherung oder so. Das ist alles Unfug. Das wird nicht funktionieren.
Also ich habe vor 10 Jahren, zwölf Jahren, habe ich selber noch eine Kindersicherung installiert für meinen Bruder. Mhm. Dem habe ich damals einen Computer geschenkt. Also ich bin 9 Jahre älter als mein Bruder. Und das heißt, ich war 18, er war halt irgendwie 11, hatte halt einen Computer in seinem Zimmer, der auch ans Internet angeschlossen war, oder vielleicht war er 13, irgendwie so in dem Dreh. Und genau, da habe ich noch weil da gab es dann eben auch Gespräche mit den Eltern und da wurde dann irgendwie, wie hießen die denn, Cyber Patrol oder so, die hatten ja immer so Polizeinamen am liebsten. Und da war das mein Gefühl, ich müsse das tun, um irgendwie mein Familienmitglied zu schützen. Mittlerweile sehe ich das aber auch anders. Also das hat sich eben auch geändert. Aber das spielt vielleicht in deiner Argumentationsrichtung, dass es sich halt auch einfach normalisiert hat. Also es ist eben kein völlig neues Objekt mehr, wo man halt so sagt, das ist neu, das muss ich erstmal vorsichtig anfassen, sondern es einfach da ist. Mhm. Ja, und ja, für meine Tochter ist das halt auch nichts Neues. Also die kennt das nicht ohne.
Ja, und die sind ja alle so in dem Alter, weißt du, wenn du dann auf irgendwelchen Kinderpartys sind und die Kinder kriegen ein iPhone in die Hand, da siehst du ganz genau, wie versiert das geht. Also mit welcher Natürlichkeit andere Kinder damit umgehen. Also ja, klar kann man, jeder kann sein Kind so erziehen, wie er möchte. Und man kann das auch so machen, dass die Kinder eben keine Computer haben, aber man kann sich nicht drauf verlassen und man kann vor allem auch nicht so allgemein verbindliche Regeln aufstellen für also es ist so ungefähr, als würde man den Kindern verbieten, den Wasserhahn aufzumachen. Ne? So. Also klar, so man darf den dann nicht offen stehen lassen und Stöpsel drin lassen, ja. So, es gibt ansonsten ist das Netz eben einfach da und wir werden das eben behalten.
Jetzt weiß ich auch, was ich mir noch, apropos Wasserhahn, da fällt mir, ich wollte gerade sagen, das klingt ja so nach kalifornischer Internetideologie. Und da kriege ich nämlich auch noch den Bogen hin. Ich wollte noch ein Thema mit dir besprechen, wo du vielleicht was zu sagen kannst, ich aber nicht. Der Tante, mit dem ich mich ja letztes Mal unterhalten habe, hat gestern einen Text veröffentlicht, den ich noch nicht gelesen habe. Der heißt A Declaration of Dependence. Deshalb, jetzt hast du den gelesen?
Ich habe ihn nicht, ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich ihn gelesen habe. Also ich habe ihn überflogen heute Morgen, weil ich mich gefreut habe, weil ich das ja gestern Abend angestoßen hatte.
Sag mal, worum es geht zumindest.
Also ich habe gestern gesagt, dass Tante hat irgendwas gesagt von wegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sei ein Mythos. Mhm. Da unterschreibe ich natürlich sofort, weil das Quatsch ist. Aber genauso ist auch die Erklärung der Unabhängigkeit des Cyberspace ein Mythos. Mhm. Und diese Erklärung ist irgendwie in den 90er Jahren von, ich weiß, war es Dan Barlow?
John Perry Barlow,
Dan Barlow ist der Lisper. Ja, jedenfalls aus der kalifornischen Hippie-Ecke ist diese Deklaration gekommen, die zum groben Inhalt hat, dass das Internet ein Raum ist, sowas wie ein Staat ist, der von den anderen Staaten bitte in Ruhe gelassen werden soll. Weil da andere Regeln gelten und das sei sozusagen die Freiheit und diese Freiheit hätten andere Leute nicht zu andere Staaten oder andere Machtinstrumente nicht zu begrenzen. Und ich habe gestern eben also darüber nachgedacht und finde diese Haltung falsch. Und das hat die Tante einfach aufgeschrieben, warum das falsch ist. Das Internet ist kein Raum, das ist einfach ein Mittel, das wir benutzen. Das ist ein Kanal für Menschen, miteinander zu sprechen und nicht etwas, was für sich selbst betrachtet existiert. Das hat mich sehr gefreut, dass er das in Worte gefasst hat, was mir eben so schwer gelingt. Ich bin einfach schlecht in Text.
Ja, der schreibt das ja immer so, der schreibt es immer so schnell runter.
Letztes Mal mit ihm durch. Ja, so Effekt, also affektmäßig. Aber es ist auch gut so. Ich meine, manche Leute verstehen das besser, wenn sie viele Worte kriegen, manche eben nicht.
Oder? Also ich fand den Titel natürlich großartig. Es ist sehr, sehr schön, wenn man so auf bekannte Titel, weil ich konnte mir gleich was drunter vorstellen. Meine Vorstellung war erstmal, ich habe den Text eben noch nicht gelesen, aber schon geflattert, weil mir der Titel gefallen hat, dass es eben von uns aus auch keine Unabhängigkeit das geht dann wahrscheinlich in diese informationelle Selbstbestimmung, also dass wir halt selber keine Unabhängigkeit davon haben, insofern natürlich auch keine eigene Distanzierungsmöglichkeit mehr in dem Maße besteht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, das zu lesen.
Ja, liest du, also ich finde es halt wichtig, weil diese Thesen, Und Schlagworte und Sprüche, die stehen halt immer im Raum, wenn man über Daten und Datenschutz und Informationen und so weiter redet. Also da gibt es halt das Recht, das Postulat auf ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Da gibt es das Postulat, der Cyberspace ein anderer Raum ist. Und diese Dinge, die schweben dann sozusagen als Axiome mit in der Diskussion und die werden dann auch verteidigt. Also da werden Dinge verteidigt, die deren Wahrheitsgehalt oder deren axiomatische Bedeutung so nicht existiert. Mhm. Und das finde ich schon wichtig, da dem auch einzeln immer mal wieder das ein oder andere Haar auszureißen. Weil vielleicht auch durch die Dekonstruktion der Mythen die Diskussion insgesamt dann auch vorangebracht wird, wenn man nicht mehr sozusagen sich an Dingen festhält, die eigentlich so nicht zum Festhalten geeignet sind.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch gespannt auf Tantes Spaccariade-Beitrag. Du hast ja auch was eingereicht.
Ja, aus dem Gefühl der sozialen Verpflichtung heraus habe ich das gemacht.
Social Pressure, ja?
Ja, Social Pressure, genau. Ja, ich glaube aber, dass das durchaus möglich ist, da eine Stunde mit zu verbringen, sich die Fehlschläge anzugucken, die wir erleben im täglichen Umgang mit Daten und dem Datenschutz.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also es gibt ja noch ein Auswahlverfahren. Ja. Wir wissen ja alle noch nicht, ob wir reden dürfen. Ja. Ich habe ja lange überlegt, was ich mache oder ob ich überhaupt was mache, aus verschiedensten Gründen. Was ich ja eingereicht habe, ist ein Vortrag, der mit dem Titel Offene Beziehungen anfängt. Da wollte ich mit Absicht ein bisschen Verwirrung stiften. Das ist mir auch schon gelungen, weil ich habe gleich Feedback bekommen. Ach Mensch, das ist toll, du machst jetzt hier so einen Vortrag über so polyamoröse Beziehung. Nein oder jein. Darum geht es auch ein bisschen. Aber ich rede natürlich über offene Beziehungen im Sinne von offen, was Datenschutz von Partnern ihren Partnern gegenüber angeht. Ja. Weil ich das ein sehr spannendes Feld finde, wenn man eben da sozusagen offene Beziehungen führt als eine Beziehung, die mit einer sehr starken Öffnung sich dem anderen gegenüber einhergeht und man das eben auch einfach mit Tools machen kann, wie Latitude und was weiß ich. Ja, also ja. Ich kann es gar nicht beschreiben, diesen Blick, der mir manchmal zugeworfen wird, wenn ich sage, ich guck mal kurz, wo meine Frau ist und dann irgendwie da so eine Karte aufpoppt und dann sagst du, die ist gerade da. So, was, ihr wisst immer, wo ihr seid? Und das so eine völlige Fassungslosigkeit aus. Und dann aber die Leute auch anfangen, dir zu erzählen, warum das wirklich schlimm sei für deine Beziehung.
Aha. Ja. Danke für die Information.
Genau. Das wird nämlich, da kommen dann, ja, dann gibt's ja keine Romantik und keine Erotik und wenn man alles voneinander weiß, und das finde ich sehr spannend. Also da gibt es anscheinend, gibt es da auch einen Datenschutzdiskurs, und der wird aber eigentlich gar nicht groß geführt jetzt, aber es gibt anscheinend auch in der Beziehung die Erwartungshaltung, dass man brauche eben noch seine Geheimnisse. Vielleicht braucht man die ja auch, aber auch da bin ich der Meinung, dass sich da auch die Grenzen auch verschieben können und auch verschoben haben. Und interessanterweise gibt es dann, glaube ich, auch nochmal einen Link zur Polyamorie. Den versuche ich dann natürlich doch noch zu ziehen. Und ich bin selbst gespannt, wo ich da rauskomme.
Ja, ich bin auch gespannt. Ja, ich meine, ich glaube, dass wir mit der Veranstaltung, dass das notwendig und richtig ist, diese Veranstaltung zu machen. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, jetzt den ganz großen Diskurs damit zu loszutreten, das muss einfach diskutiert werden. Irgendjemand muss diese Themen diskutieren und wir müssen uns dem nähern, ohne jeder immer gleich die Schere im Kopf zu haben bei den Themen. Insofern, ich sehe dem sehr, bin sehr froh, dass wir sozusagen genug Veranstaltungen haben und dass es wahrscheinlich wieder einfach eine angenehme Sache wird.
Das glaube ich auch. Also ich hoffe auch, dass es angenehm wird. Ich hoffe eben auch auf Diskussion, so wie beim letzten Mal. Das lief ja letztes Mal ganz gut. Und diesmal, wir haben ja auch gelernt, wie wir die Videoaufnahmen machen.
Also, ja, diesmal machen wir kein Backup.
Genau, diesmal machen wir kein Backup.
Ja, Apple ist schuld.
Endlich. Wir wollten eigentlich das Wort Apple
nicht erwähnen. Scheiße, jetzt habe ich selber gesagt.
Genau. Okay,
lass uns
also,
mehr aufhören.
Also Hans hat im Vorfeld gesagt, das Wort Apple soll nicht fallen. Ja, und jetzt hat er es selber gebrochen. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit 1,23 auch irgendwie gut in der
sehr
Zeit.
Gut, ja.
Ich danke dir, auch hier Gast zu sein. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.